Herzlich willkommen zu unserer ersten Telefonkonferenz Aktuelle Rechtsprechung im Expertengespräch. Mein Name ist Christian Wolf. Ich darf Ihnen zunächst meine Mitdiskutanten und unsere Spielregeln vorstellen. Anschließend will ich Ihnen ganz kurz die drei Entscheidungen zum Legal Tech und RDG, also zum Rechtsdienstleistungsgesetz, vorstellen und dann gilt Feuer frei für unsere Diskussion. An unserer Telefonkonferenz nehmen in alphabetischer Reihenfolge teil Thomas Kohlmeier, Rechtsanwalt und Managing Partner des Schweizer Prozessfinanzierers Nivalion. Nivalion ist auf die Finanzierung von Prozessen mit hohen Streitwerten spezialisiert, beobachtet aber auch sehr genau die Marktentwicklung im Bereich des Legal Techs. Dr. Frank Remmertz ist Rechtsanwalt in München, Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer München und Vorsitzender des RDG-Ausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer. Er hat einen Entwurf zur Regelung von RDG und Legal Tech entwickelt und kommentiert in dem Kommentar Grenzler RDG mit. Professor Dr. Reinhard Singer, Humboldt-Universität Berlin, leitet das Forschungsinstitut für Anwaltsrecht an der Humboldt-Universität. In der jüngsten Ausgabe der Prag-Mitteilungen hat er einen Vorschlag zur Regulierung des Legal Tech-Bereiches unterbreitet. Professor Dr. Volker Vorwerk ist Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof. Er gehört dem Vorstand des Deutschen Anwaltsvereins an und kommentiert unter anderem in dem Kommentar Geier-Wolf-Göcken, anwaltliches Berufsrecht. In unserer Telefonkonferenz können nur wir fünf diskutieren. Sie können aber per Mail unter der Mailadresse lg.zpr@jura.uni-hannover.de Fragen an die Diskutanten richten. Ich werde versuchen, die Fragen in die Diskussion einzuspeisen. Wir werden versuchen, in einem Podcast unsere Diskussion zugänglich zu machen. Ich hoffe, dies ist für uns alle ein erstes Experiment. Die Qualität der Aufnahmen ermöglicht dies. Nun zu den drei Entscheidungen in chronologischer Reihenfolge. Die erste Entscheidung stammt vom Landgericht Köln vom 8. Oktober 2019. Die Rechtsanwaltskammer Hamburg hat Wolters Glüber, welche im Internet den Vertragsgenerator Smart Law betreibt, auf Unterlassen verklagt. Die Rechtsanwaltskammer hat in erster Instanz die Klage gewonnen. Die Entscheidung wird mit der Berufung durch Wolters Glüber angegriffen. Smart Law ermöglicht, sich zu ganz unterschiedlichen Rechtsgebieten Vertragsentwürfe erstellen zu lassen. Hierzu beantwortet der Rechtssuchende eine Vielzahl abstrakter Fragen, aus denen Textbausteine und Klauseln generiert werden. Das Landgericht Köln sah hierin eine unerlaubte Rechtsdienstleistung. Dabei wies das Landgericht Köln zunächst das Argument zurück, es läge schon deshalb keine Rechtsdienstleistung vor, weil eine Software den konkreten Vertrag generiert. Wie komplex die rechtliche Subsumption ist, welche der Vertragsgenerator vornimmt, kann nach der Ansicht des Landgerichts Köln dahingestellt bleiben. Jedenfalls findet eine konkrete Subsumption im Einzelfall statt. Hier wirkt sich die Aussage von Smart Law. Wir haben den Erstehungsprozess so gestaltet, dass er dem Gespräch bei einem Rechtsanwalt nachempfunden ist, aus. Die zweite Entscheidung des Amtsgerichts Köln betrifft ein Legal Tech Unternehmen, welches Fluggastrechte wahrnimmt. Hierbei handelt es sich nicht um den Marktführer Flightride, sondern um einen kleineren Anbieter. Flightride legt Wert darauf, dass deren Vertragskonstruktion sich signifikant von dem Kölner Fall unterscheidet. Das AG Köln hat sehr sorgfältig herausgearbeitet, dass eine Inkassodienstleistung nur vorliegt, wenn sie im Einziehen einer Forderung besteht, also die Forderung ohne weitere zivilrechtliche Zwischenschritte nicht erst fällig gestellt werden muss. in dem zum Beispiel Gestaltungsrechte ausgeübt oder Rügen ausgesprochen oder Auskunftsrechte geltend gemacht werden müssen. Im Fall der LegalTech-basierten Verfolgung von Fluggastentschädigungsansprüchen sei dies der Fall. Jedoch verstößt die Rechtsdienstleistung gegen § 4 und 12 RDG. Das LegalTech-Unternehmen finanziert gleichzeitig die Geltendmachung der Ansprüche gegen die Fluglinie. Zugleich könne es als Inkasso-Unternehmen mit der Fluglinie einen Vergleich über die geltend gemachten Forderungen abschließen, ohne dass es auf die Zustimmung des Zedenten ankäme. Hierdurch besteht die Gefahr, dass der Zessionar einen Vergleich zustimmt, weil er höhere Verfahrenskosten und damit ein höheres Risiko für sich fürchtet, während der Zedent, dem der reale Schaden entstanden ist, gerne die volle Summe erhalten möchte. Die letzte Entscheidung, die wir diskutieren wollen, kennen wir noch nicht. Es ist die Entscheidung des 8. Senats zu wenigermiete.de. Es ist vielleicht für die Vorgehensweise des 8. Senats bezeichnend, dass nach der mündlichen Verhandlung über einen Monat vergangen ist und der BGH bei der Urteilsverkündung trotzdem die Entscheidungsgründe nicht vorlegen kann. In der Sache ging es um einen Mietrückforderungsanspruch in Höhe von 43,49 €. Das Verfahren war ein Verfahren zwischen einem Berliner Vermieter und Lex Fox, der Gesellschaft, die weniger Miete betreibt. Rechtsanwaltskammer, Deutscher Anwaltsverein oder die Rechtswissenschaft waren in dem Verfahren nicht beteiligt. Gleich viel glaubte der BGH, in einem solchen Verfahren eine Grundsatzentscheidung fällen zu können. Die Argumente des Amtsgerichts Köln haben in der Entscheidung, soweit wir dies bei der Presseerklärung entnehmen können, kaum eine Rolle gespielt. Die Erforderlichkeit der Rüge nach § 56d Absatz 2 BGB schließt den Inkasso-Charakter der Leistung nicht aus. Es ist eine großzügige, warum auch immer, Betrachtung des Inkasso-Betriffs geboten. Auf die Frage der Vereinbarkeit von Prozessfinanzierung und Inkassotätigkeit nach § 4 bzw. 12 RDG geht der BGH in der Presseerklärung nicht näher ein. Prozessfinanzierung ist Teil der Inkassotätigkeit, ein weitgehender Gleichlauf der Interessen bestünde. Es bestehe auch kein Widerspruch zu § 4 RDGE, der eigentlich in gleichem Umfang ein Erfolgshonorar verbietet, wie dies Anwälten verboten ist, weil es sich um eine Inkassodienstleistung handelt. Feuer frei für unsere Diskussion.
Reinhard, vielleicht du als erstes. Reinhard Finger.
Ja, gerne. Ich würde zum Urteil des Landgerichts Köln, wenn wir damit anfangen wollen, vielleicht ergänzend, also zunächst halte ich das Urteil im Ergebnis für richtig. Ich denke auch, es von einem Menschen erstellt worden ist. Und da würde ich jetzt zu dem Urteil noch ergänzen wollen, dass auch der Schutzzweck des RDG dafür spricht, solche Tätigkeiten, die computerbasiert sind, als Beratungsleistung zu erfassen. Nur so ist nämlich sichergestellt, dass Rechtsdienstleistungen durch entsprechend qualifizierte Personen erbracht werden. Umgekehrt könnte sonst jeder beliebige Anbieter, ob er nun juristische Qualifikation hat oder nicht, eine solche Plattform einrichten. Und das würde dann doch dem Schutzbedürfnis, dem das RDG auch Rechnung trägt, nicht entsprechen. Der Schutz vor unqualifiziertem Rechtsrat. Und insofern meine ich, dass erforderlich ist, dass diese individuelle Vertragsgestaltung, um die es geht, tatsächlich von entsprechend qualifizierten Personen, und das bedeutet hier, da es ja nicht um Inkasso geht, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten organisiert und verantwortet wird. Ja, das wäre so meine erste Stellungnahme zu diesem ersten Urteil. Ich kann natürlich auch noch zum BGH was sagen.
Zunächst ab. Thomas Kohlmeier, Widerspruch?
Ja, in der Tat Widerspruch. Ich halte die Entscheidung des Landgerichts in Sachen Smart Law, meine ich, ist eher durch die vollmundigen und sicherlich im Nachhinein extrem unglücklichen Werbeaussagen motiviert. Ich halte das Urteil an tragenden Stellen für schlichtweg zirkelschlüssig. Das Landgericht führt nämlich aus, Formularsammlungen sind anerkanntermaßen unproblematisch. Und das Landgericht sagt auch, ja, zunächst, das sieht das Landgericht auch richtig, zunächst ist die Software für eine Vielzahl von Fällen programmiert, aber dann kommt's. Aber dann ist es eben anders als bei einer Formularsammlung. Die Entscheidung, welche Bausteine dann verwendet werden, trifft die Maschine. Und das ist, glaube ich, schlicht falsch, weil die Maschine immer nur abstrakt dann weitermachen kann, wenn der Mensch, der dieses Formularbuch in elektronischer Form gerade benutzt, bestimmte Informationen eingegeben hat. Und das würde ich gerne etwas näher verstehen, wie ein vollkommen abstrakter Sachverhalt, der nur programmiert ist, aufgrund der Entscheidung eines Anwenders sich in eine konkrete Angelegenheit umwandelt. Diese Entscheidung trifft ja der Anwender. Das ist eigentlich mein Hauptproblem mit dieser Entscheidung. Aber wie gesagt, verständlich ist es natürlich schon, dass das Landgericht sich geärgert hat, weil die, wie gesagt, Werbeaussagen, und in dem Teil halte ich das Urteil dann in der Tat, da folge ich Herrn Singer für richtig, die Werbeaussagen sind schon ein bisschen übertrieben gewesen, das von meiner Seite zu dieser Entscheidung.
Darf ich dazu kurz was sagen, Vorwerk? Ja. Lieber Herr Kohlmeier, ich denke nicht, dass die Entscheidung des Landgerichts Köln aus Ärger passiert ist. Wir sollten vielleicht in diesen Punkten etwas weniger vollmundig sein. Ich selber will zu der Entscheidung nichts sagen, weil ich schon von der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer vorgebucht worden bin. Aber ich möchte einmal einwerfen, weil ich darin eine Abgrenzung sehe, bis dann ankommen. Wir haben im Schreibwarenhandel Vertragsvordrucke, und der Anwender oder derjenige, der einen solchen Vertragsvordruck kauft, streicht jetzt bestimmte Passagen aus dem Vertrag als für ihn selbst nicht maßgebend durch. Man wird sicherlich in diesen Dingen darauf abstellen müssen, was ist der Unterschied zu dieser Handlung, die der Anwender im Schreibwarenladen erworbenen Vordruck vornimmt. Wie individualisiert und wie weit in die Tiefe geht die Erstellung des Vertragsentwurfs, der aus dem Generator rauskommt? Das scheint mir das entscheidende Abgrenzungsmerkmal zu sein, um überhaupt sich diesen ganzen Themen nähern zu können.
Also wenn ich dazu vielleicht noch ergänzen darf, obwohl ich schon dran war, ich wollte gerade mit Blick auf den Schutzzweck ein Element ins Spiel bringen, das es uns erspart, so auf wirklich sehr fein ziselierte, sehr förmliche Abgrenzungsmerkmale abzustellen. Da kommt man ja wirklich in so einen slippery slope. Ja, wie ist das denn so? Das haben Sie ja sehr schön demonstriert, nicht, dass es da ein Formular gibt, wo man was durchstreichen muss, und der Weg hin zum zur computerbasierten Auskunft, der ist dann nicht mehr so weit. Ich glaube, dass ganz entscheidend ist, dass in solchen Fällen das, was vorher auch tatsächlich als Schwäche des Konzepts dargestellt worden ist, dass es natürlich auch darauf ankommt, was erwartet der Kunde, wenn er so ein Formular in der Hand hat, wo er was durchstreicht, da erwartet er nicht, dass seine individuellen Bedürfnisse befriedigt werden. Da geht er davon aus, dass er selber Entscheidungen trifft, während wenn er mit einem System konfrontiert wird, das noch dazu wirbt, mit einem Rechtsrat in Anwaltsqualität, dann erwartet er eben auch einen professionellen Rat, und professionellen Rat dürfen eben nur Anwälte und Anwältinnen erteilen.
Herr Remmertz, Widerspruch.
Ja, Widerspruch in der Tat. Ich bin auch der Meinung, dass das Urteil des Landgerichts Köln hier völlig zu Recht ergangen ist, und teile die Ansicht auch von Herrn Professor Singer. Hier liegt ja eine Tätigkeit vor. Also nach dem Begriff der Rechtsdienstleistung, also eine Rechtsdienstleistung ist ja jede Tätigkeit, in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald eine rechtliche Prüfung erforderlich ist. Also Streitpunkt ist ja hier in erster Linie auch, ob eine Tätigkeit vorliegt. Das wird ja von den Gegnern in Frage gestellt. Also es wird so getan, als wenn die Software hier irgendwie alleine tätig wäre, ohne dass das irgendwie menschengemacht sei. Also es gibt ja eine gewisse Parallele. Also schon das Bundeskartellamt hat ja mal in einem Fall zu Preisalgorithmen der Lufthansa gesagt, die werden ja nicht vom lieben Gott gemacht. Man kann sich also nicht einfach hier hinter irgendeiner Software verstecken und so tun, die Software würde irgendwas alleine machen. Also wir haben zunächst einmal eine Programmierleistung. Und das Entscheidende für mich ist ja, dass ja hier diese Software im Rahmen einer Dienstleistung angeboten wird, die der Nutzer auch in Anspruch nimmt. Das heißt, wir haben ja einen Dienstleistungsvertrag. Und die Tätigkeit besteht hier darin, dass eben die Software vorher durch Menschen programmiert worden ist und die eben dann auch über eine Webseite dem Nutzer angeboten wird. Insofern liegt hier ganz klar eine Tätigkeit vor. Und was hier auch in der Diskussion auch immer so ein bisschen missverständlich also rüberkommt, ist meines Erachtens, es wird dann gesagt, ob eine rechtliche Prüfung tatsächlich durchgeführt wird. Das ist aber gar nicht erforderlich. Also die Definition der Rechtsdienstleistung sagt ganz klar, es kommt gar nicht darauf an, ob eine rechtliche Prüfung tatsächlich ist. Und das ist hier bei einem solch komplizierten Vertrag, es ging glaube ich schon mal, dem 30 Fragen der Nutzer zugrunde lagen, ist es meines Erachtens zweifellos der Fall, dass so ein doch kompliziertes vertragliches Konstrukt erfordert, zumindest unabhängig davon, ob die dann in dem Frage-Antwort-Spiel tatsächlich durchgeführt wird, steht für mich außer Frage. Und lassen Sie mich vielleicht noch eine weitere Anmerkung zu dem landgerichtlichen Urteil machen. Ich fand es ein bisschen wert, das ist vielleicht auch so eine kleine Kritik von meiner Seite an dem Urteil, dass im Tenor keine Einschränkung vorgenommen wird, gegenüber wem die Dienstleistung, also Sie kennen ja sicherlich die Diskussion, dass man hier durchaus unterscheiden kann, ob jetzt der Nutzer ein Unternehmen ist, ein Rechtsanwalt oder ein einfacher Verbraucher. Man kennt im Outsourcing die umstrittene Problematik, ob Rechtsanwälte und Unternehmen, auch da nimmt das Landgericht Köln gar keine Unterscheidung vor. Wenn man den Tenor liest, wird diesbezüglich nicht differenziert. Also da mache ich mal ein kleines Fragezeichen, ob das Landgericht da nicht dahingehend nicht hätte differenzieren müssen. Aber gut, es kann natürlich
wie denn, wenn der Antrag, verzeihen Sie, wie denn, wenn der Antrag so gestellt ist?
Ja, genau. Also man, richtig, es kann natürlich nur über den Antrag entscheiden, der so gestellt worden ist. Und offenbar ist der Antrag so allgemein gestellt worden. Aber gut, das hätte man natürlich auch anders machen können.
Vielleicht, Christian Wolf, vielleicht darf ich noch eine Frage oder ein Argument in unsere Diskussion einwerfen. Wenn ich Verspätungsentschädigung nach der Fluggastverordnung geltend mache und das Unternehmen nicht erfolgreich ist, dann merke ich das sehr schnell. Wenn ich mir einen Vertrag durch einen Vertragsgenerator erstellen lasse, dann kommen die Mängel des Vertrages ja erst sehr viel später zum Vorschein. Mhm. Ich kann mir bei diesem Vertragsgenerator auch ein Testament erstellen lassen, das dann erst nach meinem Ableben zu Streitigkeiten mit den Erben führen kann. Genau in dieser Zeit meines Erachtens auch ein ganz kritisches Potenzial von diesen Vertragsgeneratoren.
Ja, aber ich halte es für sehr Vorwerk. Ich halte es für sehr gefährlich, das so allgemein zu sagen. Ich meine schon, dass es auf die Individualität des Produktes, den der Generator auswirft, ankommt. Weil ich andernfalls nicht erkennen kann, worin der Unterschied zu einem Formularbuch, nicht gerade meinem, sondern einem allgemeinen Formularbuch von der Konkurrenz, in dem eben vollständige Verträge abgedruckt werden, und einen Baukasten von im Schreibwarenhandel erwerbbaren Verträgen bestehen soll. All diese Leistungen, die ich genannt habe, sind nach unserer Auffassung, herrschenden Auffassung, zulässig.
Ja, da möchte ich ganz gerne einhaken, Rechtsanwalt Remmertz. Also der entscheidende Unterschied zwischen Formularbüchern, das wird ja immer gerne genannt, jetzt hier auch in der Diskussion, und dem Vertragsgenerator liegt meines Erachtens darin, bei dem Vertragsgenerator haben zu tun. Ansonsten hätte man ja auch gar nicht, ansonsten wäre der Anwendungsbereich des RDG auch gar nicht eröffnet, und bei den Formularbüchern haben wir es mit einem Kauf zu tun. Das Entscheidende ist, dass dann der Nutzer in eigener Verantwortlichkeit entscheidet, welche ihm vorgeschlagenen Klauseln in dem Formularbuch er für sinnvoll und nützlich hält. Und er trägt dafür auch die alleinige Verantwortung. Das ist jetzt hier bei dem Vertragsgenerator von Smartlon nicht der Fall.
Also ich muss da Herr Reppert, das ist Thomas Kohlmeier, da würde ich tatsächlich widersprechen. Ich stelle ernsthaft die Frage, kann es darauf ankommen, wie ich sozusagen an das Formularbuch komme, ob ich das kaufe oder leihe oder ob mir das einer vorliest, das wäre dann auch eine Dienstleistung. Also an der Stelle wäre ich skeptisch, ob das der tragende Anknüpfungspunkt sein kann. Ich bin da bei Herrn Vorwerk. Ich denke, man muss es sich dann wirklich in der Tiefe anschauen, was passiert da. Und nochmal, wenn ich die abstrakt programmiert, die Software wird programmiert zu einem Zeitpunkt, wo noch kein Kunde in Sicht ist. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass der Vorgang des Programmierens selber wird wohl hier niemand schon als unerlaubte oder als Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz auffassen können. Und jetzt kommt der Kunde und lässt sich von der Website was vorlesen oder surft selber aktiv dahin. Stichwort ist es eine Tätigkeit, die Wolters Kluwer erbringt, Fragezeichen. Surft der Kunde da aktiv hin und der Kunde, ähnlich wie bei einem Formularbuch, sucht sich die Bestandteile heraus, die er für sich für nützlich hält. Also nochmal, ich bin bei Herrn Vorwerk und Christian, zu deinem Argument vielleicht ganz kurz, dass du sagst, das könnte Haftungsprobleme aufwerfen, ja, von mir aus, aber das kann man, glaube ich, nicht auf der Ebene des Rechtsdienstleistungsrechts lösen, sondern das ist dann einfach ein zivilrechtlicher Haftungstatbestand und möglicherweise muss der Anbieter dieser Software dann eben auch darauf hinweisen und wird es ja in der Regel auch tun, dass es nicht ganz ungefährlich ist und dass es vielleicht im Einzelfall auch die wirklich bessere Alternative ist, sich anwaltlichen Rat einzuholen.
Wenn ich ganz kurz dazwischenhaken darf, ne? Also wenn das hier tatsächlich ein Formularbuch wäre, dann hätte Wolters Kluwer keine Kunden oder sehr wenige Konten. Also die werben ja tatsächlich damit. Insofern kommt es schon auch darauf an, dass dem Kunden suggeriert wird, hier bekommst du eine Leistung, ein Vertragsdokument, das dem entspricht, dass ein Anwalt vorschlagen würde, wenn der Kunde zum Anwalt ginge und sich dort beraten ließe und ein Dokument erstellen ließe. Also insofern spielt schon eine Rolle, welche Erwartung er hat und nicht nur, welche objektive Qualität das hat. Wenn die Qualität schlecht wäre, würde das meines Erachtens den Anbieter nicht entlasten können.
Ja, aber lieber Herr Singer,
Herr Singer, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, dass die Frage des Angebotes entscheidend mit sein kann, ob das zulässig ist oder nicht zulässig. Wir sprachen aber eben aufgrund der Frage von Herrn Wolf darüber, ob diese abstrakte Leistung, die per Legal Tech, also durch künstliche Intelligenz, an Anfängen von künstlicher Intelligenz erbracht wird, etwas ist, was Rechtsdienstleistung darstellt.
Ja, gut, aber natürlich kommt das erst dann zu dieser Frage, wenn sich das Unternehmen dann an Kunden, das ist ja klar.
Ja, und wenn ich mein Beispiel habe mit dem Schreibwarenladenvertrag, da wird ja nichts dazu gesagt, welche anwaltliche Qualität dieser Vertrag
erbringt. Richtig, ne? Genau. Internetstünde, ne, suchen sich ihre Lösung selbst raus. Gerne, meinetwegen keine Rechtsdienstleistung, obwohl es dann auch schon an der Grenze wäre. Aber diesen Grenzfall würde ich dann tatsächlich so wie Sie entscheiden. Ja.
Wobei man eins nochmal...
Thomas Kohlmeier, wenn ich dazu noch ganz kurz was sagen darf. Ich habe Sie gerade so gehört, dass Sie sagen, weil Wolters Kluwer sagt, wir erbringen eine Rechtsdienstleistung, ist es eine Rechtsdienstleistung. Das hat ja auch das Landgericht so ein bisschen
ausgedrückt. Ja, gut, ich meine, es gibt Kriterien dafür.
Ne? Ja, aber das, also Insoweit ist das Urteil ganz sicher nicht tragfähig. Ich kann nicht, weil einer sagt, ich mache was, was Rechtsdienstleistung ist, unterstellen, es ist eine Rechtsdienstleistung. Das finde ich an dem Urteil auch etwas zu, oder das ist etwas, was mir an dem Urteil angreifbar erscheint.
Ja, aber das sind ja schon substanzierte, also was ich dem Urteil entnehme, substanzierte Hinweise, dass 30 bis 40 Fragen beantwortet werden müssen, bevor man dann sein Dokument ausdrucken kann. Das ist doch ein Vorgang, der einer Beratungsleistung, einer elektronisch oder digitalisierten Beratungsleistung sehr nahe kommt oder eher entspricht.
Ja. Also vielleicht
darf ich noch nur, darf nicht
mal,
nur
darf ich noch mal bitte etwas zur
Behauptung Rechtsdienstleistung.
Wenn ich aber noch etwas Richtigkeitskontrolle vielleicht einführen darf. Wir sind hier im Ordnungswidrigkeitenrecht und im Ordnungswidrigkeitenrecht ist es ähnlich wie im Strafrecht, dass es auch auf den Willen des Täters ankommt. Also es ist schon von Bedeutung, ob jemand, also es ist nun ein untauglicher oder ein tauglicher Versuch, eine Rechtsdienstleistung erbringen will oder nicht.
Vielleicht darf ich unsere Diskussion an der Stelle mal ganz kurz unterbrechen. Wir haben 45 Zuhörer, aber wir haben bis jetzt noch keine Fragen bekommen.
Also wir haben vor allen Dingen nicht über das BGH-Urteil.
Wir haben noch eine halbe Stunde. Ich wollte jetzt gerade den Themenbereich auf das BGH-Urteil verlagern und dem Amtsgericht Köln verlagern und die 45 Damen und Herren, die uns zuhören, ermuntern, uns Fragen zu stellen. Sobald ich Fragen kriege, werde ich sie in unsere Diskussion einspeisen. Ja, zum BGH-Urteil. Fangen wir mit dem BGH-Anwalt an. Volker Vorwerk, was sagt man dazu?
Naja, ich will mal mit einer etwas provokanten Erklärung anfangen. Welcher Anwalt hätte den Prozess für 24 Euro sonst wie viel geführt? Der Mandant hätte hier auf der Grundlage der Mindestgebühr mehr zahlen müssen als die 24 Euro, wenn er unterlegen wäre. Und da wird man sich vielleicht auch bei der Ratio dieser Entscheidung die Frage stellen müssen, ist das eine Entscheidung, die auch das Ziel verfolgt, in Kleinststreitigkeit, also Fällen von Kleinststreitwerten, den Rechtssuchenden eine Möglichkeit zu geben, ihr Recht durchzusetzen. Das ist ein wirkliches Problem im Zusammenhang mit der Darstellung unserer Gebührenordnung und der gerichtlichen. Und deshalb muss man sich fragen, ob die Entscheidung nicht auch aus diesem Ziel, insoweit zielgeleitet ist.
Reinhard, das entspricht in etwa der Ansicht oder dem Vorschlag, den du in den jüngsten Praktmitteilungen gemacht hast.
Ja, ich schmunze schon ein bisschen, ja, in der Tat. Also das steckt dahinter und es wäre schöner gewesen, allerdings aus meiner Sicht, wenn der 8. Senat das denn auch so formuliert hätte, denn es hätte Anknüpfungspunkte gegeben. Das, was gerade angesprochen worden ist, ne, diese Kleinstbeträge, die tatsächlich, bei denen es sich nicht lohnt, ja, das Prozessrisiko auf sich zu nehmen, wo sehr viel teure Beträge überhaupt entstehen und wo man überhaupt die Frage aufwirft, mache ich das überhaupt, so für diese Beträge zu streiten. Gibt's ja diesen berühmten Satz von Posner, only a lunatic sues for $30, ne? Also das macht nur ein Verrückter, für diesen Betrag zu Gericht zu gehen. Also in der Tat würde ich das unterstreichen und auch ein Recht konstruieren wollen, in einer etwas, das habe ich ja geschrieben dann in Praktmitteilung, in einer, sagen wir mal, wohlwollenden und erweiternden Auslegung des Bundesverfassungsgerichtsurteils zur Lockerung des Verbots des Erfolgshonorars, das eben seine Grundlage darin hat, dass jemand das Prozessrisiko scheut aus vernünftigen wirtschaftlichen Erwägungen heraus. Und das trifft eben tatsächlich typisch auf eine Gruppe von Klägern zu, die bei denen die Streitwerte geringer sind. Und dann kann man natürlich darüber streiten, wo man denn die Grenze zieht. Ich habe vorgeschlagen, dass man sie, da gibt es Untersuchungen, Studien, die sagen, naja, bei 1950 Euro fangen die Leute an, dann doch wirklich den Anwalt zu konsultieren. Alles, was drunter ist, nicht. Hab dann gemeint, naja, 2000, das ist jedenfalls verfassungsrechtlich begründbar und rechtspolitisch. Da können wir vielleicht auch noch drüber reden, was sich überhaupt anbieten würde, da für die Zukunft zu regeln. Bietet sich geradezu an, anzuknüpfen an die etwas großzügigere Regelung der Streitwertgrenze zwischen amtsgerichtlichen und landgerichtlichen Streitigkeiten, die ja zugleich die Grenze bildet zwischen Fällen, in denen man anwaltlich vertreten sein muss. Und bei diesen geringeren Beträgen unter 5.000, da ist es ja so, dass da der Gesetzgeber signalisiert, dass man da nicht unbedingt anwaltliche Hilfe braucht. Und das ist auch dann so ein Signal, wo man sagen würde, naja, da kann man dann auch gerne sich anderer Hilfe bedienen, etwa der von Legal Tech Unternehmen, denen insofern tatsächlich das Verdienst zukommt, dieses rationale Desinteresse weitflächig in bestimmten Sparten, wo es sich das lohnt, überwunden zu haben.
So ja, aller, Rechtsanwalt, ja.
Schärfe, ja, und Kürze.
Ja, Rechtsanwalt, Rennertz, also ich kann das nur unterstützen, was Herr Professor Singer ausgeführt hat. Wir wären ja damit eigentlich schon bei den rechtspolitischen Folgerungen, die man aus dem Urteil ziehen muss. Also ich sehe auch, dass das Urteil erhebliche Sprengkraft hat, weil es das Gefüge zwischen RDG und Brau auseinanderreißt. Und das auch zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen führt. Der Druck für eine Reform, für eine Liberalisierung der Brau wird jetzt steigen, ganz enorm steigen. Das haben wir uns auch so ein bisschen selber zuzuschreiben, also wir Anwälte, finde ich, weil wir uns wieder mal von der Rechtsprechung haben überrollen lassen, anstatt rechtzeitig selbst das Zepter in die Hand zu nehmen und das Recht zu gestalten. Es gibt ja Im Frühjahr dieses hat ja die FDP einen Gesetzgebungsvorschlag gemacht für einen eigenen Erlaubnistatbestand von diesen Legal Tech Geschäftsmodellen. Ist leider bislang nicht weiterverfolgt worden. Jetzt haben wir diese Entscheidung. Darauf müssen wir jetzt reagieren. Ich bin auch der Meinung, dass wir die Brau in wesentlichen Punkten reformieren müssen. Dazu gehört der von Herrn Professor Singer angesprochene Punkt des Erfolgshonorars im niedrigschwelligen Bereich. Und ich kann auch schon in dieser Runde sagen, dass es in der Tat auch innerhalb der Bundesrechtsanwaltskammer Stimmen gibt, die damit schwanger gehen und damit auch sympathisieren. Auch, glaube ich, bei den anderen Berufsverbänden, auch bei den regionalen Kammern gibt es da einige Stimmen, die das also auch befürworten. Und ich denke, da wird also der Druck auch erheblich steigern. Das wäre ein Punkt. Es gibt da natürlich auch noch weitere Punkte, die auch in dem DAV-Vorschlag gemacht worden sind auf Basis des Vorschlages von Professor Hensler. Aber das geht auf jeden Fall in diese Richtung, ganz klar.
Herr Remmertz, ich glaube, vorweg nochmal, ich glaube, dem ein wenig widersprechen zu müssen. Ich halte es nicht für sinnvoll, wenn die Anwaltschaft die Konsequenzen dahin zieht und sagt, wir müssen jetzt auch Erfolgshonorare einfacher vereinbaren können. Schauen Sie, wir Anwälte haben auch die Möglichkeit, sei es in der Form einer Genossenschaft, in dem wir uns als Genossenschaft zusammenschließen, derartige Unternehmen, die hier jetzt im Markt sind, zu gründen und diese Dienstleistung als anwaltliche, also als von Anwälten getragene Dienstleistung anzubieten. Ich denke, das ist sehr viel klüger, sich als Gemeinschaft der Anwälte hinzustellen und zu sagen, wir bieten das auch an und zwar in dieser Form. Möglicherweise verdrängen wir damit sogar, indem wir eben ein niedrigeres Erfolgshonorar nehmen, die anderen Anbieter, als dass wir uns nun wieder auf den Weg setzen, die Besonderheiten des Anwalts und die Typisierung des Anwalts in diesen gewerblichen Bereich hineinzuschieben, statt das, was wir bisher als Kriterium unseres Berufes gewählt haben und als herausgestellt haben, weiter zu schützen.
Also. Hier ist Thomas Kohlmeier. Darf ich dazu kurz was sagen? Herr Vorwerk, das kommt mir sehr mutig vor aus meiner Erfahrung. Ich war viele Jahre in einem großen Konzern auch tätig, dass die Anwaltschaft, so habe ich Sie verstanden, gesamthaft ein Angebot entwickeln kann, das diesen agilen, jungen Geschäftsmodellen standhalten kann. Das halte ich bei allem Respekt vor der individuellen Leistungsfähigkeit von klugen Anwälten, das halte ich für ausgeschlossen. Ich finde den Gedanken von Herrn Singer wirklich faszinierend. Im Prinzip geht es doch darum, und ich glaube, das kommt in der Diskussion ein bisschen zu kurz, Herr Singer hat es aber genannt, das rationale Desinteresse der Verbraucher, ihre Rechte durchzusetzen. Wir haben uns selber, da bin ich bei Herrn Remmert, so ein Stück weit in ein Marktversagen, wenn ich das jetzt als Anwaltsmarkt auffasse, hineinmanövriert. Warum? Weiß ich, kein Mensch, der bei seine 7 Zwetschgen zusammen hat, eine Forderung über 100 Euro noch gegen seinen Vermieter oder gegen wen auch immer mit gutem Gewissen geltend machen kann. Das ist ein Riesenproblem und das Problem wird immer virulenter, weil natürlich die Anwälte wieder eine Gebührenerhöhung brauchen und auch verdient haben. Die Kosten sind gestiegen. Nur verlieren einen ganz wichtigen Teil des Marktes, der Verbraucher, die erreichen wir mit diesem Angebot nicht mehr. Und das ist deshalb so brisant, weil ich denke, dass das einer der Kernwerte ist, der uns zusammenhält, auch als Gesellschaft, dass jeder, auch wenn er kein gut verdienter Anwalt oder Hochschullehrer ist, das Gefühl hat, hey,
Hochschullehrer verdienen nicht viel.
Da spielt mir einer übel mit und ich möchte jetzt fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die uns allen gestellt ist, diese Hilfe zu organisieren. Ich spreche jetzt gar nicht als Prozessfinanzierer, weil Christian Wolf ja schon gesagt hat, der typische Streitwert, der uns interessiert, ist irgendwie 50, 100 Millionen aufwärts. Das sind die Themen, die uns interessieren. Aber ich bin schon fasziniert von dem Gedanken, dass man dieses System jetzt nochmal neu aufstellen muss. Letzter Satz von mir, Herr Singer, das ist natürlich ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet. Da bin ich wieder bei Herrn Vorwerk ein Stück weit. Ich finde Ihren Gedanken aber faszinierend, das an den Gleichlauf amtsgerichtliche, landgerichtliche Zuständigkeit so ein bisschen zu knüpfen. Mir fehlt dann aktuell aber tatsächlich die Fantasie, wie man das verfassungsrechtlich so hinbekommt. Warum soll ich dann einem Anwalt von Freshfields nicht auch, das ist jetzt nur Pass pro Toto, einem Großkanzlisten die Möglichkeit eröffnen, mit seinen Mandanten auch zu sagen, hey, ich schaufel euch 100.000 Akten weg. Lass uns doch ein vernünftiges Gebührenmodell dafür schaffen. Das ist aus meiner Sicht das Schwierige an dieser Diskussion.
Vielleicht noch eines, die allermeisten Prozesse bei den Amtsgerichten sind Anwaltsprozesse. Das heißt, dass es keine Anwaltschaft gibt, die Prozesse an den Amtsgerichten führen, stimmt Statistik nicht. Und wir haben wir haben über 35% der amtsgerichtlichen Verfahren haben einen Streitwert unter 750 Euro.
Ich darf dazu ergänzen, dass beim BGH bei den zugelassenen Revisionen 50% mit einem Streitwert anhängig sind von bis zu 2.000 Euro. Also wir üben das hier oben auch schon. Wenn ich noch etwas sagen darf, ich glaube, Herr Kohlmeier, Sie haben es eben gesagt, ich glaube nicht, dass man schlicht und einfach sagen kann, die Anwaltschaft übernimmt sich. Ich nehme das Beispiel der Steuerberater, die ihre DATEV auf die Beine gestellt haben und ich habe ja auch nichts dagegen, dass sie sich als Prozessfinanzierer an solchen Dingen beteiligen und auch ihre finanziellen Mittel da reinstecken können. Aber wenn wir sehen, und ich habe das über meine Tätigkeit als Vorstand im DRV in Erfahrung gebracht, wer denn sowas aufbaut, das sind Start-ups, die mit relativ wenig Geld anfangen und dann, wenn es so ein bisschen läuft, Risikokapital aufnehmen bei Privatleuten Und ich glaube schon, dass es uns gut ansteht, wenn wir auf diesem Markt mit einer eigenen Marke tätig sind und darstellen, dass das eine das Bild des Anwalts mit ist, der auf diesem Markt tätig ist und nicht nur immer uns zurücksetzen, denn dann können wir letztendlich das ist der zweite Punkt, diese Grenze, ab wann wollen wir denn das zulassen oder bis zu welchem Betrag wollen wir das zulassen, das müssten Sie jedes Jahr höher setzen. Denn das Interesse des Einzelnen, sich da durchzusetzen, wird immer niedriger, je höher die Gebühren steigen.
Auch ein guter Punkt, Herr Vorberg. Sie haben eingangs auch was ganz Zentrales erwähnt. Ich glaube, man sieht ja sehr schön, wie komplex diese Diskussion wird. Und Sie hatten vorher auf die Kernwerte der Anwaltschaft eingangs abgehoben. Ich glaube, vielleicht muss man die Diskussion auch auf der Ebene nochmal führen und sagen, was ist eigentlich der Kern des Berufs und was ist wirklich schützenswert und was ist sozusagen ein Layer außenrum, wo man kreativer sein kann und etwas mehr sich trauen kann. Wir führen die Diskussion doch überwiegend ganz stark unter so einer abstrakten Gefährdung. Um Gottes Willen, wenn wir da was aufdrehen, dann geht alles schief. Konkrete Beispiele, dass sich Missstände abzeichnen, hat keiner von uns bisher gesehen. Und ich möchte einen Vorschlag von Kurt Brückmann aufgreifen, den er neulich in die Diskussion gebracht hat mit diesen Regulatory Sandboxes. Das finde ich eigentlich eine ziemlich tolle Idee, zu sagen, dann lass uns das doch mal testweise probieren. Was passiert denn, wenn wir zu kreativen Lösungen kommen? Ich bin lang genug Anwalt, um zu wissen, also ich möchte auch ungern unser bewährtes System vollkommen über Bord werfen und irgendwie jetzt ein Problem lösen und dafür 20 andere Probleme einkaufen. Ich finde den Gedanken aber faszinierend, beispielsweise aufbauend auf den Hinweisen von Herrn Singer und Herrn Remmerz, mal in einem beschränkten Thema in eine Regulatory Sandbox einzurichten und zu sagen, lass es uns doch mal testen. Und 3 Jahre später bewerten, was passiert denn da eigentlich? Das fände ich einen guten Weg, um die Diskussion auch zügig nach vorne zu bringen, weil es ist ja nicht so, dass wir uns da jetzt die nächsten 10 Jahre Zeit lassen könnten, um das in Ruhe zu diskutieren. Der Markt wird möglicherweise dann ganz andere Antworten finden und das wäre aus meiner Sicht sehr schade.
Also ja, und wenn ich nochmal etwas da als Zusatz sagen darf, durch die gesamte Intelligenz, die wir in dem Legal Tech demnächst versammeln werden, wird sich nach meinem Verständnis der Anwaltsmarkt total ändern. Wir haben eine große Zahl von Kollegen, die, ich sage mal, in diesen einfachen Bereichen Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldverfahren und dergleichen tätig sind und ihr Geld verdienen. Diese Aufgaben werden nach meinem Verständnis in die Jahreszahl sage ich nicht, oder die Zeit sage ich nicht, weil ich sie nicht genau abschätzen kann. Aber wird die Automatisierung übernehmen, egal ob wir sie Rechtsdienstleistung nennen oder Nicht-Rechtsdienstleistung nennen. Und damit bedarf es für die tiefe anwaltliche Tätigkeit einer höheren Intelligenz, wenn ich das so deutlich sagen darf. Und damit wird dann auch automatisch wieder die Anwaltschaft in ihrem Berufsbild und in dem, was sie tut, wieder zu einem Bedarf wieder neuer Erkenntnismerkmale. Wie erkenne ich eigentlich? Was ist das Bild des Anwalts?
Ja, wenn ich da anknüpfen darf, das würde ich gerne auch nochmal beleuchten und speziell den Vorschlag, der ja auch immer noch im Raum steht, ist es denn nicht besser, wenn die Anwälte dann sich ihrerseits zusammentun? Sie haben das ja, Herr Vorberg, so sehr schön beschrieben und dann sich ebenfalls an solchen Geschäftsmodellen beteiligen. Also da habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, ob das nicht eine gute Lösung wäre und habe sie dann am Ende verworfen, wegen folgendem Grund. Es bleibt ja dann trotzdem ein Bereich übrig oder sogar ein wachsender Bereich, bei dem nicht die Regularien gelten, die für Anwälte gelten. Und diese Regularien, die für Anwälte gelten, die haben ja einen guten Sinn. Die sind ja nicht nur für die Anwälte da, gerade für die Rechtssuchenden. Auch das Verbot des Erfolgshonoraren soll, sondern das sind bestimmte Gefährdungen damit verbunden. Und deswegen habe ich mit meinem Vorschlag, der so auf den eher den kleineren Gebührenbereich abzielt, einen Vorschlag gemacht, bei dem ich diese Gefährdung eben nicht allzu stark empfinde und auch ein Stück weit Unterstützung habe beim Gesetzgeber, der eben das Gefährdungspotenzial jedenfalls am Amtsgericht etwas zurückstellt und geringer schätzt. Also ich hätte ein bisschen Sorge davor, den Anwälten nun zu empfehlen, seid auch Legal Tech. Ne? So, ich würde sagen, ja, gern könnt ihr machen, aber dann doch bitte in den Formen, die man für das, was sie unter Rechtsdienstleistungen verstehen, auch und was von Anwälten dann verlangt wird an beruflichen Kautelen, die den Verbraucher schützen soll, die den Rechtssuchenden schützen soll, dass das gewissermaßen der Rahmen ist und bleibt.
Herr Singer, ich habe vorweg nochmal, ich habe in meiner Tätigkeit über den DRV Plattformen kennengelernt, die ich vergleichen möchte mit einem Eros-Center. Dort übernimmt die Plattform alles. Der Interessent, wir sagen normalerweise dazu Mandant. Der Mandant verzichtet im Vornherein auf die Vertraulichkeit. Ja. Und die Plattform hört alles mit, schreibt alles oder sieht alles ein, macht für den Anwalt die Rechnung, zieht das Geld ein über von dem Kunden, der sich da angemeldet hat, und wenn der Kunde nicht zahlt, gibt sie dem Anwalt so lange ein Darlehen, und wenn er das nicht abzahlt, dann fliegt er raus aus diesem Modell. Also wir haben schon in unserer Entwicklung Dinge im Markt, von denen, wenn ich es mal sagen soll, die Kammern sicher mal zugreifen sollten, ob das zulässig ist. Aber das ist die Entwicklung, auf die sich die Anwaltschaft selber begibt. Denn es sind dort auf dieser einen Plattform, von der ich Kenntnis habe, 380 Anwälte tätig. Das ist mehr als ein Eros-Center im Hamburger Hafen.
Vielleicht bei dem Eros-Center nochmal zwei Anmerkungen von mir. Erstens, alles, was ich bisher über Internetökonomie gelesen habe, ist es so, dass the winner takes it all. Wir haben nur ein Google, wir haben nur ein Amazon, und wir werden auch bei den Legal Tech Anbietern eine extreme Konzentration erfahren. Und das Zweite, ich weiß, die Monatseinkünfte meiner Diskutanten ist deutlich höher. Aber das durchschnittliche Nettogehalt in der Bundesrepublik Deutschland sind 1.890 Euro. Also deutlich unter den 5.000 Euro, die im Augenblick als Grenze angesehen werden, wo man es mit einem bescheideneren, automatisierten Recht zu tun haben kann. Also ich glaube, man muss auch davon, es gibt sicherlich einfache Rechtsfragen, die automatisierbar sind, aber auch 1.000 Euro können wehtun. Und ein Rechtsstaat, der sagt, 1.000 Euro interessiert mich nicht mehr, wäre, glaube ich, mit der Verfassung schon, hätte mit unserer Verfassung schon ein Problem. Also wenn wir hergehen und sagen, am Amtsgericht finden Prozesse nicht mehr statt unter einem Streitwert von 2.000 Euro, dann würde ich annehmen, dass dies nicht verfassungskonform ist.
Nee, ich würde das mal weiter sagen. Das Anwaltsmonopol, also die Rechtsdienstleistung, steht unter dem Artikel Monopolisierung, weil sie dem Gemeinwohl dient, so wie wir es aufgestellt haben. Und wenn dieser Teil verlassen wird, dass wir nicht mehr dem Gemeinwohl dienen, ist unser Monopol aber in höchster Gefahr.
Ja. Dann bedarf es kein Monopol, weil dann könnten Reinhard Singer und ich auch Rechtsberatung betreiben, was wir momentan nicht dürfen.
Genau. Und dann darf es, ihr seid ja völlig harmlos, verzeihung, wenn ich das sagen darf. Dann darf nämlich die Rechtsschutzversicherung, dann dürfen die Banken, dann dürfen alle diejenigen, die ein großes Interesse daran haben, sich im Staat durchzusetzen, die dürfen dann die Rechtsberatung vornehmen, und ich möchte nicht in dem Staat leben.
Also hier ist Thomas Kohlmeier, Herr Vorwerk, dem kann ich mich nur anschließen, was Sie sagen. Und der Gedanke ist mir tatsächlich neu jetzt und das haben Sie mir jetzt in der Diskussion gerade eröffnet. Wenn der Befund so haltbar ist, dass wir derzeit einen wesentlichen Teil der Bevölkerung nicht erreichen. Und Christian, du hast auf die Zahlen bei den Amtsgerichten hingewiesen. Aber jetzt egal, ob das 10% der Leute sind oder 15% oder vielleicht sogar auch nur 5%, die nicht mehr zu Gericht gehen, weil sie sagen, ich kann mir auch ein Verfahren vom Amtsgericht nicht mehr leisten mit dem Anwalt, wenn ich 100 Euro einprozessieren will. Dann ist der Gedanke tatsächlich aus meiner Sicht, den Herr Vorwerk gerade gebracht hat, virulent zu sagen, ja, hallo, wenn wir das als Anwälte so nicht mehr bedienen können, wo ist denn dann eigentlich noch die Rechtfertigung für dieses Monopol? Das ist ein brandaktueller würde mal sagen, Gedanke, der erhebliche Sprengkraft noch entfalten wird. Und der sollte uns nochmal, ich bleib dabei, der sollte uns alle gemeinsam dazu bringen, tatsächlich an Lösungen zu arbeiten, weil wir haben ja gute Erfahrungen gemacht, dass Anwälte das Recht in diesem Land durchsetzen helfen. Aber wir müssen tatsächlich die Rahmenbedingungen verändern und wir müssen auch an das RDG ran, um irgendwie hinzuschauen, das kann ja nicht immer ewig noch teurer werden. Das kann ganz sicher nicht die Lösung sein.
Aber ich glaube, man kann es tatsächlich lösen, wenn man in diesem Bereich, den ich als besonders sensibel ansehe, eben den geringeren Streitwerte, dass man da Anwälten auch die Möglichkeit gibt, wie Legaltech-Unternehmen, denen natürlich auch mit anderen Vergütungsmodellen zu arbeiten, die für sie wirtschaftlich attraktiv sind. Ne? Und dann würde auch, sagen wir, das gesellschaftliche Problem und auch das rechtliche Problem, der Zugang zum Recht, der tatsächlich hier zur Debatte steht, dann würde dem auch Rechnung getragen, ohne dass ich da die Gefahr sehe, dass das nur zu Aero-Center-artigen Szenen führt. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Hingegen sehe ich auf der anderen Seite, das ist das, was ich mir noch überlegt habe, wir bilden ja, also jetzt von Hochschullehrer zu Hochschullehrer, Christian, wir bilden ja Studierende aus, die Examen machen. Und ich habe mich so ein bisschen darüber gewundert, dass es nicht auch einige Kollegen gibt bei uns, die vehement sich für Einrichtungen einsetzen, die nicht eine juristische Qualifikation voraussetzen. Und ich glaube, da ist auch ein Stück weit unser Selbstverständnis als Hochschullehrer in Frage gestellt, weil wir tun das ja. Und ich habe mir schon überlegt, ich werde meinen Studenten sie andererseits auch trösten können, wenn sie je scheitern im Examen, brauchen sie jetzt keine so große Angst mehr haben, dann können sie ja auch sich an einem Legaltech-Unternehmen beteiligen oder gar selbst als gründen, Perspektive, die da der Juristenausbildung nochmal eine schöne Perspektive verleiht. Für diejenigen, die nicht so qualifiziert sind. Aber das ist dann aber jetzt schon fast ein bisschen scherzhaft.
Wir haben noch 8 Minuten in unserer spannenden Diskussion. Wir haben 55 Zuhörer und wir haben eine Frage. Was halten Sie davon, dass die Plattformen nur von Rechtsanwälten betrieben werden dürfen?
Das ist, was soll das heißen? Soll das heißen, Vorwerk nochmal, soll das heißen, dass der Geschäftsleiter, also Geschäftsführer oder dergleichen, ein Rechtsanwalt sein soll? Oder soll das heißen, dass diejenigen, die das Unternehmen als Eigner, Eigentümer im Besitz haben, dass die nur Rechtsanwälte sein dürfen? Ich glaube, da muss man sehr unterscheiden. Wenn wir jetzt schon diskutieren bei uns in der BRAO, ob wir nicht Fremdkapital aufnehmen dürfen in den juristischen Personen, die wir gründen dürfen, dann wird in dem Bereich der Umstand, dass da ein Anwalt als Geschäftsführer steht oder Betriebsleiter steht, überhaupt nichts machen. Dafür ist jeder Anwalt bereit, für irgendein Honorar sich hinzustellen und sei es im Nebenberuf diesen Geschäftsführer zu machen. Das glaube ich nicht, dass das eine Lösung ist.
Ich glaube, der Punkt, der hinter dieser Frage steht, ist, dass eben gewährleistet sein soll, dass eben das juristische Know-how vorhanden ist, also die Qualität vorhanden ist, wenn ein solches Legal-Tech-Unternehmen betrieben wird. So verstehe ich das, und das ist in der Tat auch ein Problem, die hier in der BGH-Entscheidung meines Erachtens auch zu kurz kommt. Das ist nämlich die Frage der Sachbefugnis. Da geht der BGH gar nicht so intensiv darauf ein, weil wir haben es ja hier bei wenigermiete.de, haben wir es ja mit einem Modell zu tun, was schon vertiefte Kenntnisse im Mietrecht, im Wohnungseigentumsrecht voraussetzt, im Fall von wenigermiete.de. Und also ich denke auch, dass das ein wichtiger Punkt ist.
Der BGH kann nochmal, bitte vorsichtig, der BGH kann nur über das entscheiden, was mit den zulässigen Mitteln ins Revisionsverfahren transportiert worden ist, wenn entsprechende Vorteile nicht gehalten worden
sind. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das führt mich zu meiner abschließenden Frage. Wie wir wissen, hat der BGH über 100 Seiten geschrieben. Martin Hensler hat sich gestern bei Juwe zitieren lassen, dass die Entscheidung des BGH in eklatantem Widerspruch zu dem steht, was der Gesetzgeber bei der Reform des RDG wollte, und dies könne Rieder bezeugen, der an dem Gesetzgebungsverfahren beteiligt war. Ich würde ihm an der Stelle gar nicht widersprechen. Wir waren beide im Rechtsausschuss, und auch mein Eindruck vom Rechtsausschuss war, dass das, was der BGH heute ausgeurteilt hat, nicht das war, was sich der Rechtsausschuss vorgestellt hat. Es geht um 23,49 Euro und an dem Verfahren ein Vermieter und Fox News. Für Fox News stand wahrscheinlich mehr auf dem Spiel als für den Vermieter. Wenn ich ein Vermieter gewesen wäre, hätte ich ungern das Verfahren bis zu den teuren BGH-Anwälten getrieben.
Es war nicht völlig unsinnig.
Nein. Ja, ich weiß. Es war nicht beteiligt der Bundesrechtsanwaltskammer. Es war nicht beteiligt der RDG-Ausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer. Es waren nicht die vergleichbaren Ausschüsse des deutschen Anwaltsverteidigungs beteiligt. Es gab keine Sachverständigenanhörung. Ist ein solches Verfahren, ein solches Zivilverfahren wirklich bei einem derart niedrigen Streitwert geeignet, unseren Rechtsberatungsmarkt grundsätzlich umzugestalten, oder hätte es hier nicht einer Selbstdisziplinierung der Richter bedurft und zu sagen, in dem Fall entscheiden wir so, aber alle Weiterungen müssen wir dem Gesetzgeber und einem Gesetzgebungsverfahren überlassen?
Nee. Das wäre meine Hoffnung gewesen in dem Fall. Deswegen hat mich das schon erstaunt. Ich hatte auch eher mit einer Einzelfallentscheidung gerechnet. Aber gut, jetzt ist daraus offenbar ein Grundsatzurteil geworden.
Ich darf nur ganz kurz sagen, wenn die Prozessbevollmächtigten des Mieters, die ja hier auf die Unzulässigkeit der Abtretung zurückgekommen sind, nicht so klug sind und die sich von der BRAC oder vom DAV oder wem auch immer Stellungnahmen reinholen, die hätten alle vorgelegt werden können. Das, was du als Beteiligte oder so bezeichnest, Christian, gibt es im Zivilprozess nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, sich dort als Partei Gutachten und was weiß ich nicht alles einzuholen und die vorzulegen. Wenn das nicht passiert ist, dann muss man ja aber auch mal die berufsständischen Vertreter da anfragen. Die wissen doch, dass da ein solcher Prozess ist. Warum haben sie sich nicht eingemischt in dieses Verfahren, indem sie gesagt haben, pass mal auf, wir unterstützen dich in der und der Weise?
Und Christian, hier ist Thomas Kohlmeier. Ich möchte dem auch widersprechen, was du eingangs gesagt hast, dass der BGH möglicherweise die Intentionen des Rechtsausschusses im Zusammenhang mit dem RDG nicht berücksichtigt hat. Ich habe das damals auch intensiv verfolgt, und wenn man sich die Begründung des Gesetzgebers anschaut, und die scheint mir hier erheblich zu sein, da findet sich nichts, also nichts, an das ich mich erinnern kann, dass der Rechtsausschuss da irgendwelche Vorbehalte gehabt hätte. Und eine Mentalreservation, glaube ich, ist da unbeachtlich. Also das würde ich tatsächlich dann für die kommende Diskussion gern ein bisschen intensiver lesen, den Hinweis, den Hensler da gibt. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Vielleicht ein Wort dazu. Es gab im
in den Motiven steht, es sei kein Raum für einen zweiten, nicht anwaltlichen Rechtsberatungsberuf. Das steht wörtlich drin. Also diese Behauptung, dass RDG ein neues, offen sei für neue Berufsbilder, also das glaube ich, das ist wirklich nicht fundiert. Also insofern stimme ich da Christian Wolf zu, der da skeptisch war, ob das denn wirklich auch richtig wiedergegeben worden ist. Aber da lesen wir die Begründung. Sorry, dass ich jetzt mich noch eingemischt habe.
Ja, Schlussrunde. Gehen wir nochmal alle, Thomas Kohlmeier, Fazit unserer heutigen Diskussion.
Ich freue mich über die BGH-Entscheidung. Ich denke, dass sie inhaltlich richtig ist. Ich denke, dass sie Probleme lösen hilft, die den Zugang zum Recht besser machen werden. Ich denke aber auch, dass natürlich jetzt der Druck auf die Praktiken, die auf das Ministerium zunehmen wird, selber auch der Anwaltschaft Lösungen zu ermöglichen. Und ich denke, diese Lösungen wird es brauchen und die werden auch sinnvoll.
Reinhard Finger.
Ja, ich denke, ich wiederhole da nur, was ich einleitend gesagt habe. Der Gesetzgeber ist gefragt. Na, ich habe das ja auch schon vorgeschlagen und würde auch danach, nach dem Ergebnis unserer Diskussion dabei bleiben. Sehe die Schwierigkeiten, aber lassen sich, glaube ich, schon lösen. Zumindest, also ich wäre auch offen jedenfalls für den Bereich, für einen großen Bereich der Legal Tech Angebote, die dem Verbraucher dann auch tatsächlich Zugang zum Recht ermöglichen.
Volker Vorwerk.
Ich hoffe, dass diese Entscheidung die Anwaltschaft aufweckt und auch die berufsständischen Organisationen der Anwaltschaft aufweckt, darüber nachzudenken, was eigentlich unser Kerngebiet ist und wodurch wir uns von derartigen maschinengedachten Rechtsergebnissen unterscheiden.
Frank Remmert.
Ja, also ich halte die Entscheidung, also vorbehaltlich des Studiums der Urteilsgründe, das ist ja klar, aber in der Sache halte ich die Entscheidung für falsch. Also der BGH hat sich hier ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und bringt das Gefüge von RDG und Brau, wie ich finde, ziemlich stark durcheinander. Gefordert ist jetzt ganz klar natürlich die Anwaltschaft, hier selbst das Zepter wieder in die Hand zu nehmen und für eine Liberalisierung, für eine behutsame, vorsichtige Liberalisierung in einigen Bereichen dann auch zu erkämpfen.
Herr Remmert, eine Nachfrage noch. Hat der RDG-Ausschuss der BRAC eigentlich darüber nachgedacht, das zu tun, was Vorwerk vorgeschlagen hat, in dem Verfahren Stellung zu nehmen?
Wir sind da jetzt konkret von den Beteiligten nicht gefragt worden. Aber ich habe mich ja auch, also ich selber jetzt habe mich auch zu den Problemen auch in verschiedenen Aufsätzen geäußert. Aber da kam jetzt keine Anfrage meines Wissens an den Ausschuss oder auch an mich selbst von den Beteiligten.
Dann
bedarf es solcher Fragen? Kann sich nicht der RDG-Ausschuss von selber an die Leute wenden und sagen, das ist von uns, von dem eminenter Bedeutung, wie dieses Verfahren ausgeht, dürfen wir Ihnen Hilfestellung leisten?
Naja, der RDG-Ausschuss ist ja nur ein beratender Ausschuss innerhalb der Institution der Bundesrechtsanwaltskammer.
Ja, das ist schon richtig.
Die Funktion des Ausschusses ist natürlich in erster Linie auch die Bundesrechtsanwaltskammer, also das Präsidium zu beraten und da Vorschläge zu machen, da jetzt von sich aus in Verfahren einzugreifen, ist zumindest ungewöhnlich.
Ich darf mich bei allen Mitdiskutanten für die heutige Runde herzlich bedanken. Die letzte Zahl, die mir eingespielt wurde, war, dass wir 65 Teilnehmer hatten. Also insofern, glaube ich, hat sich unsere kleine Diskussionsrunde heute rentiert. Ihnen oder euch allen noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Ich danke allen Beteiligten. Danke. Schönen Abend noch.
Ja, schönen Abend. Danke, Wiederhören.
Danke, Wiederhören.